Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Gloria, zur nächsten Sendung. Am Mikrofon ist Andrea Marti. Seit dem 15. Jahrhundert wird in jenen Jahren, in denen der Jakobustag am 25. Juli auf einen Sonntag fällt, in Santiago de Compostela ein heiliges Jahr begangen. Es wird in Spanien Xacobeo genannt und das heilige Jahr 2021 wurde am 31. Dezember 2020 mit der Öffnung der heiligen Pforte durch den Bischof von Santiago eröffnet. Es wird aufgrund der Corona-Situation unter einem besonderen Vorzeichen stehen. Aufgrund der Einschränkungen für Pilgerinnen und Pilger wegen der Corona-Pandemie hat der Papst auf Ersuchen des Erzbischofs von Santiago erlaubt, das heilige Jahr um ein Jahr bis 2022 zu verlängern. Was das nun für die Pilger bedeutet, da sind wir im Gespräch mit Hermann Heiter vom Vorstand Freunde des Jakobsweges Schweiz. Wir freuen uns auf seine Ausführungen. Herzlich willkommen, lieber Herr Heiter, bei Radio Gloria.
Ja, schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Marti.
Herr Heiter, welche Bedeutung hat der Jakobspilgerweg für Sie persönlich?
Für mich persönlich ist der Jakobsweg, außer dass es natürlich ein Hobby ist, ist es ein Teil von meinem Leben. Also ich investiere relativ viel Zeit in den Jakobsweg, bin ihn selber schon 4-5 Mal gegangen auf verschiedenen Wegen. Für mich ist es eigentlich jedes Mal, wenn ich den Rucksack in die Hand nehme, Wanderschuhe anziehe und auf den Jakobsweg gehe, fühle ich mich sofort wieder wie zu Hause. Es ist ein Teil von mir.
Herr Heiter, was bedeutet nun das einberufene heilige Jahr für die Pilger?
Ja, für die Pilger ist es natürlich die allgemeine die Gewissheit, in einem heiligen Jahr auf Pilgerschaft gewesen zu sein. Also nicht nur in einem normalen Jahr, sondern in einem heiligen Jahr. Und wenn man dann unterwegs ist und in Santiago ankommt, als man kann sagen, als Dessert, als Nachspeise, ist dann diese heilige Pforte, die geöffnet ist, und diese heilige Pforte durchschreiten zu dürfen. Das ist natürlich dann der Höhepunkt von einem Pilger im heiligen Jahr. Also das heißt ja auch die Puerta del Perdón. Das durchschreitet man ja auch im Sinne von Vergebung der Sünden. Und wenn man dann vielleicht ein Monat, zwei Monate unterwegs war, hat man die Bedeutung verstanden, was das bedeutet, durch diese heilige Pforte zu treten.
Wie ist das? Ist es jetzt in diesem Jahr oder in diesem heiligen Jahr anders geregelt? Was unterscheidet sich jetzt zu anderen Jahren?
Ja, gut, dieses Jahr ist sowieso speziell, auch schon letztes Jahr, Corona-bedingt ist natürlich Stillstand. Also es gibt sehr, sehr, sehr wenige Pilger, das heißt, die Alberge sind auch geschlossen, man kann sich nicht versammeln, man kann die Grenzen nicht überschreiten. Also ist dieses heilige Jahr insofern zum Stillstand verurteilt. Aber aus dem Grund hat dann der Bischof von Santiago de Compostela mit dem Papst vereinbart, dass das heilige Jahr noch bis 22 erweitert wird.
Wie wird das nun gefeiert? Was ist jetzt speziell?
Speziell sind natürlich die, wie sagt man, die kulturellen Veranstaltungen, die eigentlich in Santiago stattfinden. Also das Ganze bezieht sich ja auf Santiago, im Speziellen auf die Kathedrale in Santiago. Aber auch wir kommen vielleicht später noch darauf zurück, hier in der Schweiz haben wir jemals eine Pilgermesse am 25. Juli. Sowieso dieses Jahr jetzt da ein heiliges Jahr ist, werden an verschiedenen Orten in der Westschweiz, im Tessin, Pilgermessen gefeiert zum Jakobustag. Es ist natürlich mehr auf Santiago zugeschrieben, diese kulturellen Veranstaltungen. Bei uns in der Schweiz haben wir vom Freien am Samstag, den 12. Juni, einen Pilgerwandertag organisiert und das ist eigentlich für dieses heilige Jahr bestimmt.
Wie wird das am 25. Juli in Santiago gefeiert? Wissen Sie etwas darüber?
Ja, ich glaube, das wird nicht viel anders sein als sonst wo. Das heißt, die Kirchen sind gesperrt. Man kann da jetzt nicht sagen, noch in diesem Moment, wie das ausschauen wird, wie die Situation ausschauen wird in Santiago am 25. Juni. Es wird sicher eine Messe gefeiert, aber wie groß der Andrang sein wird, beziehungsweise was erlaubt wird, das kann man jetzt im Moment noch nicht voraussehen. Also ich glaube, dieses Jahr wird doch eher 25. Juli, wird eher ein ruhiger 25. Juli sein.
Herr Heiter, wenn man das erste Mal auf den Jakobsweg geht, was muss man beachten? Was muss man wissen?
Es ist sicher wichtig, dass man sich physisch etwas vorbereitet. Das heißt schon in den Vormonaten, bevor man sich auf die Pilgerschaft begibt, sich ein bisschen das Wandern anzutrainieren. Das heißt, je nachdem, wie sportlich jemand ist, das ist halt auch ein Teil davon, vielleicht am Anfang 5, 10 Kilometer zu gehen und dann langsam erweitern auf 15, 20 Kilometer, 25, 30 Kilometer, dass man nicht gleich am Anfang der Pilgerschaft schon vor allem mit Fußblasen und Muskelkater zu kämpfen hat. Also das ist einmal das Wichtigste, weil wenn der Körper einigermaßen fit ist, dann kann man nachher auch das Spirituelle einfacher angehen, ohne dass man sich mit dem Körper noch weiterhin auseinandersetzen muss. Die zweite Vorbereitung ist natürlich, man muss sich selber die persönliche Einstellung dem Glauben gegenüber, was sind meine Erfahrungen, was erwarte ich auf dem Weg, dass man das ein bisschen sich auch auf das vorbereitet. Das hängt ganz davon ab, auch wie lange geht man auf den Jakobsweg. Geht man 2 Wochen, geht man einen Monat oder geht man hier von der Schweiz aus in das circa 3 Monate? Also da gibt es doch einige Fragen, die man sich stellen muss und die man beantworten muss, bevor man sich dann auf den Weg macht.
Wie sieht das etappenmäßig aus, Herr Heiter?
Wie gesagt, Tagesetappen sprechen wir hier von zwischen 20 und 30 Kilometern pro Tag, was man geht. Also das ist zwischen 8 und 9 Stunden, je nachdem. Es kommt darauf an, möchte jemand, wenn jemand von zu Hause geht, dann geht er von zu Hause auf nächstem Weg, bis er auf den richtigen Jakobsweg, den eigentlichen Jakobsweg kommt und folgt diesem dann durch die Schweiz, dann durch Frankreich und Spanien. Das ist eigentlich der Hauptweg, das sind die wichtigsten Wege. Aber es gibt noch 3, 4 andere Wege, der Camino del Norte, der geht von San Sebastian, alles der Küste entlang bis nach Galizien, das sind rund 850 Kilometer. Oder man geht von Sevilla aus durch die Extremadura, Castilla y León, das sind dann ungefähr 1000 Kilometer. Die portugiesischen Wege gibt es deren 2, nur von Porto aus der eine, kann man in 10 Tagen locker machen oder dann von Lissabon via Port, Coimbra, Porto, das dauert dann 3, 4 Wochen. Also es kommt immer darauf an, wie lange hat man Zeit, den Jakobsweg zu gehen, was möchte man investieren zeitmäßig, um in Santiago anzukommen.
Und welche Teilstücke gibt es hier in der Schweiz?
Also in der Schweiz ist der Jakobsweg sehr gut bezeichnet, ausgeschildert. Und zwar ist das die Via Jacobi 4. Die Nummer 4 kommt daher, dass die wichtigsten Hauptrouten in der Schweiz der Wanderwege bezeichnet sind mit einer Nummer. Also die Nummer 1 ist, glaube ich, der Voralpenweg. Nummer 2 ist der Trans-Swiss Trail. Der geht von Pontrut via Bern nach Chiasso. Und die Nummer 4, das ist eben der Jakobsweg in der Schweiz. Der fängt an in Konstanz einerseits und führt dann von Konstanz via Rapperswil nach Einsiedeln, beziehungsweise die zweite Variante von Rorschach über St. Gallen auch nach Einsiedeln. Und kurz vor Einsiedeln bei St. Meinrad treffen sich diese beiden offiziellen Jakobswege, führen dann von Einsiedeln weiter nach Brunnen. Dort führt der Hauptweg dann weiter über Stanz, Flüeli-Ramft, sehr wichtige Etappe, über den Brünigpass, Interlaken nach Freiburg, Lausanne und Genf. Und dann gibt es noch die Variante, auch immer noch offizielle Variante als Nummer 4 bezeichnet, von Luzern via das Luzerner Hinterland, also von Luzern nach, zum Kloster Wertenstein, über Willisau, Huttwil nach Bern und dann in Rüeggisberg trifft dieser Weg dann wieder auf den Hauptweg, der von Interlaken herkommt. Und ab Fribourg gibt es auch noch eine Abzweigung mit offiziell Nummer 4 markiert. Die geht dann von Fribourg nicht über Hauterive-Romont, sondern die geht über Bayern nach Moudon. In Moudon treffen sich diese zwei Wege und gehen dann wieder als einer Weg nach Lausanne und Genf. Also das sind in der Schweiz, sind das, wenn man jetzt von Rorschach oder von Konstanz loswandert bis Genf, sind das rund 450 Kilometer, die man da pilgert.
Und die Tagesetappen, sagen Sie so circa zwischen 30, 40 Kilometer?
Ja, ich würde jetzt sagen, nein, schon weniger. Also bei mir ist es das, in jungen Jahren habe ich locker 33 gemacht im Schnitt. Heute mache ich ein bisschen weniger, aber ich glaube, ein 25 Kilometer Schnitt, 25 bis 30 Kilometer Schnitt kann man eigentlich rechnen, wenn man sich einen Monat auf den Weg begibt. Man muss ja auch sehen, dass am Anfang sollte man ganz schön langsam anfangen, das heißt am ersten Tag vielleicht nur 15 Kilometer, am zweiten Tag 17, 18, am dritten Tag dann langsam die Kilometerzahl erhöhen, weil ich habe da schon die lustigsten Sachen gesehen, vor allem Brasilianer oder Koreaner sind sehr viele auf dem Weg in Spanien. Und die kommen dann irgendwie unvorbereitet, halb unvorbereitet, machen an den ersten Tagen gleich, wollen sie diese großen Kilometerzahlen machen von 30, 35 Kilometern. Und das endet dann nach 3, 4 Tagen abrupt mit ganz vielen Blasen und Muskelkater. Also die Leute übernehmen sich gern am Anfang, sie überschätzen sich sehr oft. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, dass man das langsam angeht und mit der Zeit, man hört man auf seinen Körper, man spürt, wo könnte etwas sein, was nicht ganz mehr in Ordnung ist. Und dann muss man einfach mal kurz 1, 2 Tage reduzieren und nachher geht das dann meistens wieder ganz von selbst. Sind dann die Schmerzen, Fußschmerzen oder Gelenkschmerzen sind dann schnell wieder weg.
Und wie sieht das gepäckmäßig aus? Also ich denke mir, das ist ja auch noch ein zentraler Faktor in Bezug auf die Leistungsfähigkeit. Was soll man da einpacken?
Also Sie finden im Internet auf vielen Webpages, auch auf unserer von der Via Jacobi, von der Freunde des Jakobsweges, finden Sie eine Liste, was man halt, ich muss da sagen, jetzt nehme ich das Wort nicht Pilgern in die Hand, sondern Trekking, weil es geht da eigentlich um Trekking. Dann ist es eine normale Trekking-Ausrüstung, die sollte so leicht wie möglich sein. Man spricht von Maximum 10% des eigenen Körpergewichtes. Also wenn man 6, 7 Kilo hat, hat man schon genug. Also man muss einfach gut aussortieren, weil im Grunde genommen braucht man ja nichts unterwegs. Man braucht nichts, also man braucht nicht zwei Bücher mitnehmen oder eine ganze Flasche mit Shampoo und ein Föhn für die Damen, für die Haare zu föhnen oder irgend so etwas. Das braucht es ja alles nicht. Also man tut sich auf ein Minimum beschränken und das ist ja eigentlich auch das Schöne am Pilgern, wenn man eben einen Monat wenigstens unterwegs ist, dass man sieht, wie wenig man wirklich braucht, mit wie wenig man auskommen kann. Kann man im Internet nachschauen, die Listen, was so ungefähr empfohlen wird an Kleidung und an, was natürlich nicht nie fehlen darf, ist ein Schweizer Soldatensackmesser, das Essentielles zum Beispiel. Aber sonst braucht man ja sehr, sehr wenig und auch kleidermäßig braucht man jetzt nicht. Wenn man nicht gerade im Winter geht, ich bin zweimal im Winter unterwegs gewesen und da hat man natürlich einen Schlafsack, der ist über 1 Kilo schwer, der muss auch Temperaturen bis 0 Grad aushalten. Ansonsten ist es je weniger, je besser und man spürt das, wenn man unterwegs ist.
Ich glaube, noch ganz wichtig ist der Pilgerpass. Können Sie etwas dazu sagen, Herr Heiter?
Ja, der Pilgerpass, den können Sie, bevor Sie sich auf die Pilgerschaft begeben, können Sie den bei uns in unserer Vereinigung Freunde des Jakobsweges, können Sie den bestellen. Wenn Sie Mitglied werden von unserer Vereinigung, können Ihnen vielleicht dazu dann noch etwas sagen, dann kriegen Sie unseren Pass gratis. Ansonsten können Sie einen anderen Schweizer Pilgerpass oder den spanischen Pilgerpass kaufen. Der Pilgerpass wird gebraucht, da wird jeden Tag muss man den abstempeln. Das heißt, in der Unterkunft, wo man sich dann gerade, wo man nächtigt, wird er abgestempelt. Und das geht darum, dass man beweisen kann, wie lange, wie viel man gegangen ist, woher man kommt. Und das gibt einem die Möglichkeit, vor allem in Frankreich und dann in Spanien, in Pilgerunterkünften zu günstigen Konditionen zu übernachten. Also wir führen auch zum Beispiel eine Pilgerherberge in Belorado in Spanien. Und dort ist es ein Donativo, das heißt, Sie können dort lassen, was Sie glauben, was richtig ist, ob das nun 5 € sind oder 10 €, aber Sie müssen den Pilgerpass vorweisen, zum Beweisen, dass Sie ein Pilger sind und schon längere Zeit unterwegs waren. Wann Sie dann in Santiago ankommen, bekommen Sie dann die Compostela. Das ist ein Dokument, das von der Kathedrale ausgestellt wird, wo Ihnen Ihre Pilgerschaft bescheinigt wird. Ist ein sehr schönes Dokument, das man dann zu Hause an die Wand hängen kann.
Und ohne diesen Pilgerpass komme ich da nicht in eine Herberge, oder wie geht das dann mit den
Nein,
Herbergen und
nein, nein, nein,
Organisationen?
nein. Wenn Sie keinen Pilgerpass haben, dann müssen Sie sich mit einem Hotel begnügen. Das ist halt ein bisschen teurer, aber in den meisten Herbergen bekommen Sie ohne Pilgerpass, bekommen Sie keine Unterkunft, bekommen Sie kein Bett. Das sind ja meistens dann Zimmer zwischen 3, 4, 5 Betten, 10 Betten, 20 Betten und da können Sie nur nächtigen, wann Sie auch einen Pilgerpass haben, der Sie als Pilger ausweist.
Und wie sieht das so praktisch aus? Sollte ich im Vorfeld bereits Reservationen vornehmen? Und das ist ja eher schwierig, weil ich weiß ja nicht, wie viel ich jetzt laufen mag pro Tag.
Genau, aber es ist natürlich auch insofern vorgegeben, dass Sie haben vielleicht, sei es in Frankreich, sei es in Spanien, dann haben Sie für 15 Kilometer keine Ortschaft, keine Übernachtungsmöglichkeit. Also im Grunde genommen mehr oder weniger, auch anhand von der Kondition, anhand von den Tagen, die Sie vorher gewandert sind, weiß man in etwa, bis wo man kommen könnte. Das Problem ist natürlich dass im Sommer ist der Weg überlaufen. Das heißt, also ich kann es nicht empfehlen, vor allem in Spanien, den Jakobsweg im Sommer zu begehen, Juli, August vor allem. Aber man kann eigentlich schon sagen, Juni bis September. Er ist wirklich fast überlaufen. Und das eine ist vorher reserviert in gewissen Unterkünften. Aber man weiß ja ungefähr, ah, in 25 Kilometern, mal, das könnte ich schaffen morgen, es geht mir gut, etc. Und dann reserviert man ein Bett. In sehr vielen Unterkünften aber kann man nicht reservieren. Also first come, first served. Ganz einfach. Die Herbergen, die gehen meistens um 4 Uhr auf. Dann bildet sich schon, die ersten, was kommen, schon um 1 Uhr, 2 Uhr vielleicht. Dann bilden sich Schlangen vor der Pilgerherberge. Und es wird dann eingelassen. Und je früher man dort ist, kriegt man ein Bett. Und sonst, wenn man halt Pech hat, muss man dann noch einmal 5 Kilometer oder 10 Kilometer gehen bis zur nächsten Pilgerherberge, hoffen, dass dort etwas frei ist und ansonsten dann in ein Hotel gehen. Und die Hotels sind in Spanien sehr, sehr günstig. Also die Hälfte von dem, was hier eine billige Massenunterkunft kostet bei uns in der Schweiz, kriegen Sie in Spanien ein Hotelzimmer. Das ist das eine. Das andere, ich empfehle natürlich immer, entweder im Frühling, im frühen Frühling oder im Spätherbst den Jakobsweg zu begehen. Da ist er eigentlich überall noch begehbar. Also es liegt noch kein Schnee und es gibt viel weniger Pilger unterwegs. Also es ist nicht er ist leider in Spanien zum Teil ein bisschen zu einem Massentourismus verkommen. Und das ist der weniger schöne Teil. Und wenn Sie diese großen Ansammlungen Juli, August, September vermeiden, dann können Sie relativ ruhig wandern und auch ruhig hoffen, dass Sie, wenn Sie müde sind, im Verlauf des Nachmittags, dass Sie ein Bett finden.
Herr Heiter, das ist spannend. Ich freue mich jetzt bereits schon auf die weiteren Ausführungen nach der Musikpause. Hätten Sie einen Musikwunsch?
Ja, ich würde natürlich, wann wir von dem schon reden, da möchte ich sagen, Ad Vespera Sancti Jacobi ist eine Ensemble Organum, die gregorianische Musik singt. Und da hören wir die ganze Musik aus dem Mittelalter vom Jakobsweg.
Wir sind zurück in der Sendung mit Hermann Heiter. Er ist im Vorstand Freunde des Jakobsweges Schweiz. Und es geht um das Heilige Jahr in Santiago. Und in Spanien wird das genannt Xacobeo. Und jetzt freuen wir uns auf die weiteren Ausführungen von Herrn Heiter. Herr Heiter, wer war denn der heilige Jakobus?
Der heilige Jakobus, das war ja einer der 12 Jünger Jesu und ist bekannt als Jakobus der Ältere. Es hat noch Jakobus den Jüngeren gegeben unter den Jüngern. Also Jakobus der Ältere war ein Sohn des Zebedäus und ein Bruder, der Bruder des Johannes, Apostels Johannes. Und er ist geboren in Bethsaida, das ist am Nordufer des Sees Genezareth. Und ist von dort aus, hat er dann Jesus kennengelernt und ist ihm gefolgt. Jakobus, was man weiß, nach seinem Leben, das heißt, hat gelebt bis 44, im Jahr 44 nach Christus und ist dann dort in dieser Zeit vom damaligen Herrscher, von Herodes Agrippa, mit dem Schwert hingerichtet worden, enthauptet worden. Das ist, was man weiß vom Jakobus. Und alles, was nachher passiert, kann man, muss man als Legende beschreiben. Die Legende von Jakobus, dass er nach Spanien, nach Santiago de Compostela gelangt ist, hört sich so an, dass nach seinem Tod wurde er von seinen Freunden, von den anderen Jüngern, nachdem er enthauptet wurde, in ein Boot gesetzt. Und dieses Boot ist dann, weil man wollte ihn nicht dort in Palästina beerdigen. Und dieses Boot hat dann seinen Weg aufgenommen und ist in der Nähe von Santiago de Compostela, genau gesagt in Padrón, ist es an Land gekommen. Und dort hat man dann anscheinend den Jakobus gefunden und hat ihn in Santiago de Compostela beerdigt. Das ist eine von zwei Legenden. Die andere ist, dass er schon zu Lebzeiten in Spanien war und in Spanien gepredigt hat. Aber das scheint sehr, sehr unwahrscheinlich auch. Aber nichtsdestotrotz, der Sage nach ist er in Padrón gelandet und man hat dann, das war im Jahr, ich weiß nicht mehr genau, 800 irgendetwas, hat ein Eremit hat bei Santiago, der hat dort bei Santiago gelebt und der hat eine Vision gehabt. Und auf diese Vision hin wurde diese Vision dem dortigen Bischof, also glaube ich, der dortige Bischof zu der Zeit war eigentlich noch in damaligen Portugal. Nichtsdestotrotz hat dann Erkundigungen gemacht und man hat das Grab gefunden und hat dann gesagt, eben ja, das ist das Grab des Apostels Jakobus. Und von dort hat das eigentlich dann angefangen, wie das überall ist, wenn man ein Grab, ein wichtiges Grab findet, dann wurde eine Kapelle gebaut, dann eine Kirche und schlussendlich die Kathedrale. Und so hat das dazu geführt, mit weiter natürlich dann vielen Legenden, vor allem in Spanien. In Spanien wurde ja Jakobus auch als Nationalheiliger erkoren. Das ist erst im letzten Jahrhundert passiert. Es gibt in Padrón, das ist vielleicht eine kleine Geschichte dazu, in Padrón am Fluss in der Santiago-Kirche gibt es einen Poller. Ein Poller, das ist diese großen Steine, runden Steine, an denen man die Schiffe festmacht im Hafen. Und da gibt es diesen Poller, der ist unter dem Altar der Kirche Santiago in Padrón. Und dort steht drauf, an diesem Poller wurde das Boot, das Santiago brachte, festgemacht. Also, ich sage immer, das ist ein Beweis, dass Santiago wirklich in Spanien angekommen ist. Aber eben, das sind sehr schöne Geschichten und man darf das nicht, insofern nicht allzu wörtlich nehmen.
Sehr schön. Ja, Herr Heiter, jetzt kommt man an in Santiago. Was erwartet einen? Wie sieht die Infrastruktur aus? Wie würden Sie die Kathedrale beschreiben?
Wie gesagt, ich bin jetzt fünfmal angekommen in Santiago. Es ist jedes Mal etwas anderes. Also natürlich der Pilger, derjenige, der einen Monat wenigstens unterwegs war, sei es von Sevilla, sei es von der französischen Grenze, von Saint-Jean-Pied-de-Port. Man ist überwältigt. Man ist überwältigt. Man weiß nicht, was man sagen soll, wenn man vor dieser mächtigen, wunderschönen, jetzt wieder wunderschön renovierten Kathedrale steht, was man denken soll. Es gehen einem 100.000 Gedanken durch den Kopf. Es ist schwer zu begreifen, dass man am Ende des Weges angekommen ist. Und es ist natürlich ein wunderschönes Gefühl, das ist klar. Und die Kathedrale selbst, jetzt wie gesagt auch renoviert, sehr schön von außen zum Anschauen. Das Wichtigste ist, begrüßt uns am Eingang die Statue von Jakobus. Und das ist ein sehr emotioneller Moment, wenn man dann durch diese Pforte schreitet. Am Mittag selbst gibt es immer eine Pilgermesse. Da werden die einzelnen Pilger, die an dem Tag angekommen sind, ausgerufen. Oder die Gruppen meistens, sagt man dann, 40 Leute sind aus Saragossa angekommen, 20 aus Leon heute etc. Und dann findet nicht immer, aber oft bei mir, ich habe eigentlich immer Glück gehabt, ist dieser Botafumeiro, der dann am Ende der Heiligen Messe durch das Seitenschiff beziehungsweise die beiden Seitenschiffe der Kathedrale schwingt. Das Räuchergefäß, das ungefähr über 1 Meter hoch ist, sehr schwer und wird von 7, 8 Leuten das in Schwung gehalten. Und das ist sehr, sehr emotional, wenn man diesen Weihrauchkessel durch die Navata der Kathedrale schwingen sieht. Auf einem dieser Seiteneingänge befindet sich auch die heilige Pforte, die Puerta del Perdón, die jetzt in diesem heiligen Jahr geöffnet wird. Also es ist eine sehr emotionelle Angelegenheit, wenn man dann dort ankommt. Sehr, sehr angenehm und es braucht dann immer ein bisschen Zeit, um es zu verdauen, aber auch um zu verdauen, was macht man jetzt? Jetzt ist man einen Monat gegangen, geht in die Kathedrale, besucht, nimmt teil an dieser Messe und dann ist es vorbei. Und das gibt vielen Leuten natürlich dann zum Denken und man braucht eine gewisse Zeit, um zurück in den Alltag zu finden.
Welche Erfahrungen habt Sie gemacht auf diesem Weg, Herr Heiter?
Ja, Erfahrungen. Es ist eigentlich immer gehe ich alleine. Die Einsamkeit im positiven Sinne gibt eine gewisse Zufriedenheit. Wie soll ich das mich ausdrücken? Es gibt ganz, ganz viele Aspekte und meine Erfahrungen. Man könnte ein Buch darüber schreiben. Diese Zufriedenheit, die man spürt, wenn man unterwegs ist, vor allem, man muss sich natürlich auch sagen, dass der Jakobsweg aus religiösen Gründen wird von sehr wenigen Leuten, also das sind keine 10%, die den Jakobsweg aus religiösen Gründen begehen. Ich persönlich, und das ist sehr persönlich, eben es gibt so viele Pilger, wie es gibt, so viele Facetten des Jakobswegs gibt es. Und ich persönlich, ich widme mich die ganze Zeit dem Gebet und von dem her erfahre ich, den Jakobsweg natürlich anders als jemand, der es aus sportlichen Gründen geht. Oder fast manchmal kann man sagen, die Leute gehen aus esoterischen Gründen und Selbstfindung. Ich glaube, wenn sich jemand nicht vorher schon gefunden hat, glaube ich nicht, dass er sich auf dem Jakobsweg sich findet. Aber sicher bringt der Jakobsweg nur, und ich sage nur, positive Eindrücke bei jedem Pilger. Und einzelne Erfahrungen, eben wie gesagt, man könnte ein Buch darüber schreiben. Ich schreibe immer ein Tagebuch, und wenn ich dann rückwirkend das Tagebuch durchgehe, was ich erlebt habe, wo ist es mir sehr gut gegangen, wo ist es mir nicht so gut gegangen, Hund, Berge, Regen, Wind etc. Vor allem in Südspanien, wenn man den Sevilla-Weg macht, nach der Via de la Plata, da ist man wirklich sehr einsam. Also in einem Monat habe ich dort 10 Leute getroffen. Das ist alles, und sonst ist man alleine unterwegs. Da passieren viele Sachen, die man aber nicht einfach so beschreiben kann. Also wie gesagt, ich müsste vielleicht mal ein Buch schreiben.
Die eindrücklichste Erfahrung, könnten Sie ein Beispiel machen?
Es ist natürlich so, dass man auf dem Weg, durch das man geht, dass man ruhig ist, dass man loslassen kann, ja, ist man mehr bereit, äußere Eindrücke aufzunehmen, und zwar Kleinigkeiten, die man sonst im Tagesverlauf bei unserem heutigen Stress hat man so viele Sachen, so viele Dinge, die auf uns einfließen und die man verarbeiten muss, was aber die meisten total unnötig sind. Und da auf dem Weg achtet man auf ganz andere Kleinigkeiten, die Landschaft um sich herum, die Tiere, denen man begegnet, sei es der Fuchs oder das Reh oder die Kühe auf der Weide. Es ist immer sehr, sehr interessant. Und wenn man sieht, jetzt zieht ein Gewitter auf, und dann intensiviert man wahrscheinlich ein bisschen das Gebet. Es hilft einem sicher, und wenn das Gewitter vorbeizieht oder vorbeigezogen ist, denkt man, ja doch, das Gebet hat mir doch geholfen, diese Stunde mit Hagel und starkem Niederschlag zu überstehen. Man muss schon sagen, ganz klar, man ist immer beschützt. Santiago begleitet einem immer. Sankt Jakob ist immer an meiner Seite, wann ich unterwegs bin. Und das bin nicht nur ich, was das sage, sondern diese Erfahrung machen viele Pilger. Also man ist immer begleitet von Santiago, man ist nie alleine. Und darum gibt es also nicht schlechte Erfahrungen, habe ich eigentlich keine gemacht. Keine, keine.
Kommt ja eine große Begeisterung entgegen. Herzlichen Dank, Herr Heiter. Sie sind im Vorstand Freund des Jakobsweges Schweiz. Wie kann man sich hier engagieren oder Mitglied werden?
Also wir sind natürlich um jedes Mitglied dankbar, und Sie finden uns unter www.viajacobi4.ch, beziehungsweise, wenn Sie in Google schreiben, Freunde des Jakobsweges Schweiz, kommen Sie auf unsere Homepage. Das ist eine Homepage, die eine ist noch alt und die andere ist neu, aber Sie sehen das sofort, wenn Sie draufklicken. Da haben Sie die Informationen zu unserem Verein. Wir haben im Moment circa 2300 Mitglieder in der Schweiz, also sehr großer Verein. Wir haben vor kurzem auch eine Pilgerherberge erworben, und zwar in die Pilgerherberge in Brienzwiler. Wir unterstützen die Pilgerherberge in Spanien, in Belorado. Also das heißt, unsere Aufgabe ist, dem Pilger, vor allem dem zukünftigen Pilger, alle Informationen, die möglich sind, zu geben, ihm zu helfen. Andererseits ist der Pilger mit seinem Beitrag, trägt er dazu bei. Und es ist vielleicht, wenn jemand dann einmal gepilgert ist und immer günstig übernachtet hat für sehr wenig Geld, kann man doch etwas von dem zurückgeben, indem man bei uns zum Beispiel Mitglied wird, damit wir unsere Aufgabe auch pilgergerecht erfüllen können.
Wann geht es wieder auf Pilgerschaft, Herr Heiter?
Also da möchte ich vielleicht darauf aufmerksam machen, wann Sie unsere Website besuchen, dann sehen Sie unter anderem eben, dass wir am Samstag, den 12. Juni dieses Jahres, den ganzen Jakobsweg vom Bodensee bis zum Genfersee begehen. Jetzt, wie macht man das an einem Tag? Das geht natürlich nicht so einfach, 450 Kilometer, beziehungsweise sind dann circa fast 700 Kilometer mit allen anderen Wegen, mit den einzelnen Teilstücken. Wir gehen unsere Wegaufseher und Pilgerbegleiter zum Teil organisieren jeweils ein Wegstück. Also Sie können zum Beispiel gehen von Einsiedeln nach Schwyz oder ich führe eine Gruppe von Stans nach Flüeli-Ramft an dem Tag. Das heißt, so wird der ganze Weg an einem Tag, den 12. Juni, abgedeckt. Also wenn Sie Interesse haben, mit uns in Kontakt zu kommen, können Sie das auch so machen, dass Sie an dem Tag, Sie schauen auf unserer Seite, welchen Abschnitt Sie begehen möchten und melden sich dann bei dem Führer für dieses ausgewählte Teilstück. Und der Führer, die Führerin wird Ihnen dann sagen, um wie viel Uhr, wo man sich trifft, wie lange das dauert, wie anspruchsvoll oder einfach das ist und erhalten dann auch ganze viele Informationen. Sehr viele von diesen Pilgerbegleitern oder Wegbeauftragten hier in der Schweiz haben den ganzen Jakobsweg schon begonnen. Also von ihnen erhalten sie alle notwendigen Auskünfte, die sie brauchen, um dann einmal den Jakobsweg auf längere Dauer zu begehen.
Sehr schön. Herzlichen Dank, Herr Heiter, für Ihre Zeit und für Ihr Engagement. Und Radio Gloria wünscht Ihnen einfach und dem ganzen Freundeskreis alles Gute und Gottes Segen.
Ich danke Ihnen herzlich für die Möglichkeit, mich hier den Jakobsweg noch bekannter zu machen. Herzlichen Dank.
Das war das Interview mit Hermann Heiter. Er ist im Vorstand Freunde des Jakobsweg Schweiz. Und ich hoffe, dass Sie auch einen erbauenden Moment erleben durften. Im Zusammenhang mit der Corona-Situation sind wir gezwungen, entsprechende Vorgaben einzuhalten. Und deshalb möchte ich mich auch für die schlechte Tonqualität entschuldigen. So verabschiede ich mich von Ihnen allen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, für Gott und bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören.